Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch
und mit seinem Geist.
Herzlich grüße ich euch zum Gottesdienst heute an diesem Sonntag Oculi. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Mit diesem Psalm hängt das namensgebende Wort zusammen. Kommt aus dem Lateinischen. Machen wir das oder müssen wir uns vielleicht immer wieder zurückerinnern lassen, auf den Herrn, auf Christus, auf den dreieinigen Gott zu sehen. Und ein Gottesdienst ist immer so ein Punkt, so eine Möglichkeit, das wieder in den Blick zu nehmen, was wirklich unser Leben prägt, erhält, stärkt. Das schöne Solostück. Und jetzt wollen wir miteinander das Lied der Woche des Tages singen. 391, Jesu, geh voran, dieses schöne Bekenntnislied uns allen.
Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Lukas im 9. Kapitel. Als sie auf dem Weg waren, sprach einer zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester. Aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Amen.
Sei mit uns allen. Amen. In der Stille wollen wir um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und dein Licht auf unserem Wege. So gib, dass wir durch dein Wort sichere Schritte gehen können. Amen. Liebe Gemeinde, der Apostel Petrus verwendet in seinem Brief an die christliche Gemeinde in Kleinasien einen Teil einer früheren Taufpredigt. Darin zeigt er uns Grundzüge des Lebens als Christ Und so hören wir den für heute vorgeschriebenen Predigttext aus dem ersten Brief des Petrus im ersten Kapitel. Dort schreibt der Apostel: Umgürtet eure Lenden und stärkt euren Verstand. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet. So wie der, der euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottes Furcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr von eurem nichtigen Wandel nach der Weise der Väter nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst worden seid, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Grund der Welt gelegt ward, aber er ist offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Durch ihn glaubt ihr an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat. So habt ihr Glauben und Hoffnung zu Gott. Gott, der Herr, segne sein Wort an unserem Herzen. Amen. Liebe Gemeinde, ich versuche nun, die Fülle dieser Aussagen in einem Satz zusammenzufassen. In der Fremde leben wir als erlöste Heiligen. Zuerst wollen wir darüber nachdenken, was mit Leben in der Fremde gemeint ist. Im heutigen Sprachgebrauch verwenden wir das Wort fremd meistens im Sinne von unbekannt. Wenn fremde Menschen zu uns kommen, dann kennen wir sie und ihre Sprache und ihr Herkunftsland nicht. Und umgekehrt trifft es ebenfalls zu. Wenn wir in ein uns fremdes Land kommen, dann ist uns dort alles unbekannt. Und sollten wir aus welchen Gründen auch immer in einem fremden Land leben müssen, dann sehnen wir uns doch nach unserer Heimat zurück. Leben in der Fremde, das ist also das Gegenteil von Heimat. Das ist unterwegs sein. Und genau dieses Verständnis finden wir weithin in der Bibel. Zum Beispiel in dem Wort: Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Auch das Psalmwort: Ich bin ein Gast auf Erden, drückt dieses Unterwegssein aus. Beide Worte kennen wir ja auch als Trostworte in Trauerfällen. Und das Verständnis des Unterwegsseins finden wir auch im ersten Petrusbrief, wo im zweiten Kapitel das Wort Fremdling die gleiche Bedeutung wie Pilger hat. Und nun gibt es am Anfang des Briefes noch einen etwas anderen Ton von Fremdling. Denn der Brief ist gerichtet an die auserwählten Fremdlinge, die verstreut wohnen in Pontus, Galatien, Kappadokien, der Provinz Asien und Bithynien. Diese eben genannten Gebiete liegen alle in der heutigen Türkei. Dort lebten Christen, die diesen Brief zur Stärkung ihres Glaubens und zur Erinnerung an ihre Taufe bekommen. Sie leben dort in der Minderheit, zerstreut über viele Städte und Dörfer. Sie müssen wegen ihres Glaubens Verfolgungen und Nachteile erdulden. Sie leben in der Diaspora, wie der entsprechende Fachausdruck lautet. und ihre Nachbarn sind Menschen, die an viele Götter glauben und die Götterbildnisse aus Gold und Silber, aus Holz und Stein anbeten. Aber diese Christen sind in ihren Städten und Dörfern zu Hause. Sie sprechen die Mundart ihrer Gegend und singen auch gern ihre Lieder, wie zum Beispiel dieses: Mit keinem König möchte ich tauschen, weil der Thron mein Häusel steht. Spätestens jetzt, liebe Gemeinde, wird uns klar, dass wir und die damaligen Christen alle im gleichen Boot sitzen. Auch wir leben gewissermaßen in der Fremde, also unter Menschen, die immer weniger vom lebendigen Gott etwas wissen wollen. Und so brauchen auch wir die Stärkung unseres Glaubens und die Erinnerung an die Tatsache, dass wir getauft und damit von Jesus Christus gerufen worden sind. Zwar sind wir Gott sei Dank in unseren erzgebirgischen Orten von vielen Menschen umgeben, die sich treu zum Worte Gottes und zu seiner Kirche halten. Aber mehr denn je begegnet uns unter den heutigen Zeitgenossen viel Unkenntnis und Unverständnis. Ja, uns schlägt mancher Hass entgegen. Manche dummen Sprüche sind zu hören, wie zum Beispiel dieser: Ihr mit euren 10 Geboten, die sind doch alle veraltet. Und in vielen ostdeutschen Schulen werden Kinder, die am Religionsunterricht teilnehmen, immer noch als Außenseiter angesehen. Aber, liebe Gemeinde, genau in dieser Umgebung werden wir nicht müde, unseren Glauben zu bezeugen und zu zeigen, dass wir unsere Hoffnung ganz auf Gott setzen, im Leben und im Sterben, in Höhen und in Tiefen. Ja, wir halten uns auch an das Bibelwort schon aus dem Alten Testament: Suchet der Stadt Bestes. Und das zeigt sich zum Beispiel dann, wenn ein Kirchvorsteher sich auch aktiv im örtlichen Heimatverein engagiert oder wenn ein Pfarrer Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist oder wenn eine treue Hörerin des Wortes Gottes durch ihre Mitarbeit in der Ukraine-Hilfe zu einer treuen Täterin des Wortes Gottes wird. Bei diesem Engagement müssen wir das Leben in der Fremde uns nicht einreden. Denn dadurch können wir unserer Berufung, Salz der Erde zu sein, ein Stück weit gerecht werden. Und aus dem heutigen Evangelium hören wir ja auch, dass auch Jesus ein Leben in der Fremde kennt. Er wusste nicht, wohin er sein Haupt legen sollte. Und dennoch war er immer unterwegs zu den Menschen, um die Liebe Gottes zu bezeugen. Und schließlich gibt es noch einen weiteren Aspekt des Lebens in der Fremde zu bedenken. Nämlich, ein Christ wird gegenüber sich selbst zum Fremden. Was ist denn darunter zu verstehen? Anknüpfend an die Feststellung, dass Fremdsein heimatlos bedeutet, wollen wir es so sagen: Ein Mensch findet im Glauben keine Heimat mehr. Er weiß nicht mehr um seine große und einmalige Würde als Kind Gottes. Er lebt wieder wie früher in seiner Unwissenheit und gibt sich den Begierden hin, wie es im Predigttext heißt. Er weiß nicht mehr, wer unserem Leben Sinn und Wert gibt. Er weiß nicht mehr, wie kostbar sein Leben ist. Und er schafft es nicht mehr, seine Lenden zu umgürten. Dieses Bildwort bedeutet im Altertum, einen Gürtel zu nehmen, um das weite Obergewand aufzuraffen, damit man nicht beim Laufen ins Stolpern kommt. Übertragen heißt es: Ein solcher Mensch schafft es nicht mehr, sein Verhalten zu ändern, damit er nicht stolpert und zu Fall kommt. Kurz und knapp: Er lebt einen nichtigen Wandel nach der Weise seiner Väter, wie sein Leben vor der Taufe vom Verfasser des Petrusbriefes bezeichnet wird. Und wie gut wäre es, wenn er dann zu sich selbst sagen könnte, wie bitte, das soll ich sein, mit dieser Lebensweise, ich kenne mich selbst nicht mehr. Aber zu dieser Einsicht in dieses fremdartige Leben kommt er nicht. Da muss ein anderer eingreifen und ihm die Augen öffnen für die wunderbar frohe Botschaft. Du bist erlöst. Wir sind erlöst. Das heißt, aus der Fremde, aus der Heimatlosigkeit werden wir heimgeholt in das Vaterhaus Gottes. Im Glauben finden wir wieder unsere Heimat. Die Zeiten von Unwissenheit und Hoffnungslosigkeit sind ein für allemal vorbei. Ja, in der Hoffnung auf Gott sind wir zu Hause. Für die ersten Leser bzw. Hörer dieser Predigt war es einfacher als für uns, den Begriff der Erlösung zu verstehen. Sie lebten in einer Gesellschaft, in der die Menschen in Freie und in Sklaven eingeteilt wurden. In der Unfreiheit lebten damals auch oft auch kleine Bauern, die ihre Pacht nicht bezahlen konnten und dann ins Gefängnis mussten. Die einzige Möglichkeit, das trostlose Joch der Unfreiheit abzulegen, war der Loskauf. Ohne wertvolles Gold oder Silber gab es keine Freiheit, keine Erlösung. Und oft haben Angehörige jede Münze zusammengekratzt, um ihren Verwandten aus der Schuldhaft loszukaufen. Und daran merken wir, die Befreiung aus Unfreiheit kam von außen. Für uns heute bedeutet das, der Mensch kann sich nicht selbst aus der Verstrickung in seine eigensüchtigen Wünsche befreien. Er braucht die Erlösung durch einen anderen. Das ist für uns Jesus Christus. Nicht mit vergänglichem Gold und Silber, sondern mit seinem unschuldigen Leiden und Sterben am Kreuz, mit seinem heiligen, teuren Blut, sind wir erlöst worden, befreit von allem, was uns belastet. Und diese Hingabe seines Lebens nach dem Willen des göttlichen Vaters ist der Preis für die Befreiung von allem, was uns von Gott trennt. Und dieses Lebensopfer von Jesus Christus ist ein Preis, der unser menschliches Fassungsvermögen total übersteigt. Aber schon vom Grunde der Welt an ist das im Willen Gottes festgelegt. Und dieser hohe Preis zeigt uns dann den hohen Wert unseres Lebens, den wir bei Gott haben. Aber welcher Wert müsste dann auf dem Preisschild unseres Lebens angegeben werden? Eine Zahl, so und so viel Euro, kommt nicht in Frage. Dafür dieser eine kurze Satz. Wir sind Heilige. Etwas Höheres als diesen Wert kennt die Bibel nicht. Ja, wir sind Heilige, weil wir zu dem heiligen Gott gehören. Wir gehören dem Höchsten an, der höchsten Macht, die es in unserem Leben gibt. Weiterhin, wir sind Heilige, weil wir seit der Taufe Anteil haben am Heil, das mit Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Und als Heilige brauchen wir kein Helden- oder Vorzeigechristentum zu praktizieren oder uns auf einen hohen Sockel wie ein Denkmal zu stellen, um von allen bewundert zu werden. Als Heilige brauchen wir auch keine Liste von frommen Leistungen abzuarbeiten, sondern wir wollen schlicht und einfach mit unserem Verhalten zeigen, ich gehöre zu Jesus Christus und zu seiner Gemeinde, also zur Gemeinschaft der Heiligen, sowohl hier am Ort als auch weltweit. Und wer heilig ist, der beendet seine Unwissenheit über seinen Zustand, denn er erkennt seine große und einmalige Würde, ein Kind Gottes zu sein, um das noch einmal auszudrücken. Und wir als Heiligen nehmen den Willen Gottes ernst. Das ist gemeint, wenn es in unserem Text heißt, als gehorsame Kinder führt euer Leben in Gottes Furcht. Ja, liebe Gemeinde, es gäbe noch viel mehr zu nennen und zusammenzutragen, worin unser Heiligsein besteht. Eines steht auf jeden Fall unerschütterlich fest. Als von Jesus Christus Erlöste finden wir im Glauben und in der Hoffnung zu Gott unsere Heimat. Man erlaube mir, diese Tatsache mit einem Wort so zu beschreiben: Bei Gott sind wir keine Uhrhäschen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unserer Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne durch Jesus Christus. Amen.
Thank you.
Wir sind hier versammelt im Namen des barmherzigen dreieinigen Gottes. Wir haben sein heiliges Wort gehört und wollen nun in Demut beichten und beten und bekennen, was uns vor Gott und voreinander trennt. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, ich armer, elender, sündiger Mensch, bekenne dir alle meine Sünde und Missetat, die ich begangen habe mit Gedanken, Worten und Werken, womit ich dich erzürnt und deine Strafe zeitlich und ewiglich verdient habe. Sie sind mir aber alle herzlich leid und reuen mich sehr. Und ich bitte dich um deine grundlosen Barmherzigkeit und um des unschuldigen, bitteren Leidens und Sterbens deines lieben Sohnes Jesus Christus willen. Du hast mir armen, sündhaften Menschen gnädig und barmherzig sein, mir alle meine Sünden vergeben und zu meiner Besserung deines Geistes Kraft verleihen. Amen. Auf dieses euer Bekenntnis verkündige ich allen, die ihre Sünde bereuen und auf Tod und Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus von ganzem Herzen vertrauen, als berufener Diener des Wortes Gottes, die Vergebung der Sünden, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Wir wollen weiterhin beten. Heiliger Gott, dir sollen wir die Ehre geben, mit Gedanken, Worten und Werken, mit dem, wie wir leben und das, was wir ausstrahlen von deiner Liebe in unserer Umgebung. Wir sind deine geliebten Kinder, teuer erkauft und unendlich wertvoll. Wir bilden deine Kirche und bitten dich, dass sie in Vollmacht von dir redet. Wir bitten dich, segne ihren Dienst in Gemeinden und in der Diakonie. Lass uns bezeugen, dass jedes Leben lebens- und lebenswert ist. Wir bitten dich für unsere Kirchvorsteher und für alle, die in unserer Kirche zum Dienst der Leitung und der Verantwortung berufen sind. Für unseren Superintendenten und für unseren Landesbischof. Für unsere Synodalen. Und darum, dass du unserer Pfarrstelle wieder einen Pfarrer oder eine Pfarrerin schenkst. Wir bitten dich für die Menschen, die in Politik und Wirtschaft Verantwortung tragen, in unserem Land, in unserem Kreis und in dieser Stadt. Schenke allen besonnene Weitsicht. Wir bitten dich um Frieden, besonders in der Ukraine und im Nahen Osten. Gib, dass Wege zum Frieden gefunden werden. Segne jeden noch so kleinen Schritt auf dem Wege dahin, dass die Waffen schweigen. Wir bitten dich für alle, die Kinder erziehen, Eltern und Großeltern, Erzieher und Lehrer und viele andere. Schenke ihnen Liebe und Geduld, damit die Kinder ihren Weg mit dir finden. Wir bitten dich für Menschen, denen durch Krankheit oder andere Bürden der Glaube dünn und die Hoffnung brüchig wurde. Stütze und tröste sie, dass sie bei dir Heimat finden. Und denen, die am Ende ihres Weges, ihres irdischen Weges angekommen sind, stärke den Glauben, dass dein strahlender Kranz sie empfangen wird, jenseits der Schwelle des Todes. Um das alles bitten wir dich, weil wir als deine Kinder so zu dir beten dürfen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute,
und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden.